Also das Thema heute Morgen ist das Thema Beten und natürlich auch das Vaterunser. Und ich lese den Text nochmal vor. Können wir jetzt ein Quiz machen, wo steht es? Matthäus 6, ich sage es lieber selber. Also Matthäus 6. Und ich lese mal der erste Vers. Das ist so eine Art Überschrift über alles, was dann kommt. Und dann den Abschnitt, wo es um das Vaterunser geht. Und ich nehme hier die neue Genfer Übersetzung. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Und dann geht's los mit dem Gebet. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Soweit der Abschnitt in der Bergpredigt zum Thema Beten und vor allem dann das Vaterunser. Wie steigt Jesus ein? Er macht so ein Panorama auf von unterschiedlichen Leuten, die es damals gab, und die Art und Weise, wie sie gebetet haben. Und er hat gesagt, da gab es Leute, die nach außen hin dargestellt haben, wie fromm sie sind und wie sie die ganze Zeit im Gebet sind. Wir können uns das vielleicht vorstellen, vielleicht von alten Filmen, wie das damals war. Die Juden ja auch heute teilweise bewegen ja auch ihren Kopf noch so vor und nach vorne und wieder nach hinten. Und so können wir uns das vorstellen, die Szene, ganz viele Leute, die nach außen hin dastehen und versuchen, so zu beten, dass es alle anderen mitbekommen. Und sie wollen dann, dass die anderen Leute sagen, du bist aber toll, du bist fromm, deine Beziehung zu Gott ist besonders gut. Es gibt in der Geschichte ganz viele Beispiele oder auch in der Literatur, wo das dann ein bisschen aufs Korn genommen worden ist. Von Molière gibt es den Tartuffe, das ist der fromme Heuchler, der den Glauben nur vorspielt. Jetzt weiß ich nicht, wie das heute ist in unserem Land und an unserem Ort, ob man wirklich einen Blumentopf damit gewinnen kann, wenn die Leute denken, dass man viel betet. Also in der Gesellschaft, vermute ich mal, ist das nicht mehr so, so der Fall. Vielleicht unter uns Christen, vielleicht wollen wir da gegenüber anderen Christen frömmer erscheinen, als wir wirklich sind. Und Jesus geht noch ein bisschen weiter und er sagt, macht keine leeren Worte, wenn ihr betet. Und mich persönlich hat es schon getroffen mit den leeren Worten, weil wenn ich auf die anderen schaue, dann merke ich immer, da gibt es ganz viele Gebetsarten, wo leere Worte wirklich vorkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die buddhistischen Gebetsmühlen in Tibet, die schubt man an und dann rattern die vor sich hin. Da kann man schnell sagen, naja, das sind ja keine Christen, die machen so komische Sachen. Hab im Internet gefunden, in Bayern gibt es irgendeine, die macht die Gebetsmühlen für alle, egal was man glaubt, auch mit Kreuz drauf, das ist dann ein bisschen schräg. Aber auf jeden Fall, Gebetsmühlen haben wir nicht. Und dann war ich mal im Urlaub bei den Katholiken in Österreich, da gab es keinen evangelischen Gottesdienst, dann bin ich halt dahin. Und die haben das Vaterunser so schnell wie ein D-Zug runterbetet. Und vielleicht kennt ihr das, das ist ein Vorurteil, aber manchmal ist es so, dass katholische Mitchristen ganz schnell das Vaterunser beten. Und jetzt geht es aber um mich. Und wenn ich ehrlich bin, ich, Matthias Bilger, dann ist es bei mir manchmal auch so, dass ich das Vaterunser einfach runterleier. Vielleicht etwas langsamer, aber eigentlich bin ich mit dem Herzen auch nicht dabei. Und ich freue mich für jeden von euch, dem es nie so geht. Das ist super. aber vielleicht geht es manche auch so. Und Jesus, der möchte ja nicht über andere reden, sondern immer über mich. Es geht immer um mich und meine Beziehung zu ihm. Und wenn euch das trifft, oder wenn es mich trifft, dann denke ich, ist gut, wenn wir ins Nachdenken kommen, dass wir das Vaterunser oder überhaupt ein Gebet nicht einfach runterleiern. Und das Anspiel nimmt genau das zum Anlass oder zum Thema. Betet nicht einfach so vor euch hin, sondern macht euch klar, das ist ein Gespräch mit dem Schöpfer der Welt und mit eurem persönlichen Schöpfer und mit eurem persönlichen Erlöser. Wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten, geben wir uns normal auch Mühe und sind bei der Sache. Nicht immer, aber meistens. Und das wünscht sich auch Gott, dass wir bei der Sache sind, wenn wir mit ihm reden. Und jetzt gibt uns Jesus einen Tipp, wie wir beten können. Ganz klar, ihr sollt so beten. Und das ist eigentlich was Schönes, wenn Jesus so eine klare Anweisung gibt. Wir sagen ja oft, wir wissen nicht so genau, was Gott von uns will. Aber hier sagt er es ganz einfach, ihr sollt so beten. Und dann geht's los, hier in der Übersetzung, unser Vater im Himmel. Wir sagen Vater unser, mich hat neulich jemand darauf angesprochen, warum er eigentlich noch Vater unser sagt. Weiß jemand? Das ist ein einfacher Übersetzungsfehler von Martin Luther. Er hat praktisch das lateinische Pater Noster ins Deutsche übertragen und hat die falsche Wortstellung beibehalten. Und in der Schweiz, die Reformierten, der Zwingli und so, die haben es da richtig übersetzt, unser Vater. Und dann ist es im Laufe der Jahrhunderte zum konfessionellen Marker geworden, dass man gesagt hat, wenn ich Lutheraner bin, sage ich nicht wie die Reformierten unser Vater, sondern Vater unser. Deshalb beten wir noch Vater unser. Ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, inhaltlich völlig egal. Also ihr dürft ruhig weiter Vater unser beten oder unser Vater oder Papa. Das geht. Und wie ist es jetzt? Wichtig ist das, was dahinter steckt, die Anrede, unser Vater oder Vater unser im Himmel. Im Konfi habe ich das immer wieder mal gemacht, wie beginnt ihr eure Gebete? Und man kann ja ein Gebet ganz, ganz unterschiedlich anfangen. Da gibt es auch keine ganz klare Regel, aber es gibt ein paar Anreden an Gott, die sind biblisch begründet und es gibt andere, die sind vielleicht mehr, haben sich so mehr eingeschlichen. Was ist eine biblisch begründete Anrede? Auf jeden Fall, dass wir sagen, Vater im Himmel. Warum? Warum ist das so wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil die Anrede Vater im Himmel oder Papa oder was auch immer in unserem Gebet zum Ausdruck bringt, wir sind Gottes Kinder. Das machen andere Anreden weniger. Es gibt ja Leute, die sagen, Gott, ich bitte dich. Ist auch in Ordnung, ist nicht verboten, aber Gott ist so ein allgemeiner Begriff und da kann man so unterschiedliche Dinge drunter verstehen. Auch den Gott der Philosophen, den sich schlaue Leute ausgedacht haben, wenn wir zu Gott sagen, Vater im Himmel, Papa, dann sagen wir, wir sind Gottes Kinder. Und dann ist gleich klar, in diesem Beziehungsverhältnis geschieht unser Gebet. Wir sind keine Bittsteller und keine Sklaven, sondern wir sind seine Töchter und seine Söhne. Manche sagen, ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Vater. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil mein Vater zwar Fehler gemacht hat, aber weil ich ihn insgesamt mag und schätze. Deshalb habe ich nie ein Problem damit gehabt, Gott Vater zu nennen. Das kann bestimmt sein, wenn man einen schlimmen Vater hatte, dass man da lernen muss und reinwachsen muss und das für sich selber annehmen muss, dass der Vater im Himmel der Vater ist, wie jeder Vater sein soll. Und nicht irgendwie die Projektion von unseren schlechten Vätern hier auf der Welt. Aber es kann natürlich sein, dass jemand da Schwierigkeiten hat und es ist wahrscheinlich dann ein Lernprozess, dass man sagt, der Vater im Himmel ist der gute Vater, der mich liebt und ist nicht wie mein weltlicher Vater, der mich vielleicht nicht geliebt hat. Also das Erste, wir bringen damit zum Ausdruck, wir sind Gottes Kinder, wenn wir sagen, Vater im Himmel. Dann gibt es andere Anreden, die in der Bibel belegt sind, dass man Gott im Gebet als Herr anredet. Ist vom Alten Testament her so, der Name Gottes, Jahwe, wird mit Herr wiedergegeben, schon im Hebräischen. Und Jesus ist unser Herr. Jesus ist der Herr, ist das kürzeste Glaubensbekenntnis von Christen. Und deshalb ist auch die Anrede, Herr, ich bitte dich, eine biblisch begründete, gute Anrede im Gebet. Guter Gott bezieht sich auch auf Jesus. Er sagt mal, Gott allein ist gut. Und auch der liebe Gott ist eine typisch christliche Formulierung für ein Gebet. Im Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe. Da machen wir auch schon klar, wir glauben nicht irgendwie an einen bösen Gott, der Schlimmes für uns will, oder an einen, den ich mir ausgedacht habe, sondern ich glaube an den Gott, der die Liebe ist. Das wäre jetzt so ein kleiner kleine Anfangsgeschichte. Wenn wir beten, und Jesus sagte, so sollt ihr beten, dann ist es wichtig, dass wir zu unserem Vater im Himmel und zum Herrn Jesus Christus beten und nicht irgendwie zu so einem komischen Gott, den sich irgendwelche Leute ausgedacht haben. Also das so als erster Hinweis für unser Gebetsleben, für unsere Gebetspraxis. Und dann, wie geht's weiter? Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Also das Wort heiligen, ich habe es schon immer wieder gesagt, oder wisst ihr wahrscheinlich, was mir heilig ist, dem lasse ich Ehre zukommen, das ist mir wichtig, da mache ich mich nicht drüber lustig. Ja, und ich gebe dem einfach auch die erste Position in meinem Leben. Und das will Gott, dass wir das mit ihm und mit seinem Namen tun und dass wir auch nicht einfach so lose daherplappern. Es ist das Klassische immer, wenn man sagt, oh Gott, oder aus dem Amerikanischen kommt es jetzt wieder, oh mein Gott und so. Mir persönlich tut es immer weh. Das Christentum ist keine Religion, wo man alle Dinge abhakt und wo jeder alles gleich sieht. Für mich persönlich gehört es auf jeden Fall dazu, dass ich nicht so über Gott rede. Und vielleicht auch noch das, dass ich die Dinge, die mir Gott in der Bibel sagt, dass ich die weitergebe. Und Gott nicht mein Lückenbüßer wird, dass ich irgendwie so tue, als ob Gott immer zu allem Ja sagt oder alles in Ordnung findet. Es gab mal einen Kardinal in Köln, der Kardinal Meißner, der hat gesagt, wir haben aus Gott einen Gartenzwerg gemacht, der zu allen unseren Unverschämtheiten nur noch Ja und Amen sagen darf. Ist sehr interessant, der ist schon gestorben, aber das denkt man vielleicht auch immer, egal wie ich lebe, mache irgendwie gar nicht, was Gott will, aber der wird schon das okay finden. Auch das ist eigentlich, dass man Gott nicht die Ehre gibt und ihn nicht heiligt, wenn man sagt, so wie ich lebe und alles, was ich falsch mache, ist in Ordnung. Es geht darum, dass ich das, was ich falsch mache, ihm hinlege und sage, vergib mir. Und nicht, dass ich sage, ach, der ist doch eh alt und taub, der wird schon Ja dazu sagen. Also, Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden. Und dann geht es weiter. Das Vaterunser ist lang, man könnte viel dazu sagen. Ich möchte ein paar Dinge rausgreifen, auch vom Anspiel her, die mir da gut gefallen haben. Wie ist es? Unser tägliches Brot gibt uns heute. Ich finde es ja super, das mit dem Döner und mit dem Hamburger und der Pizza, das schmeckt mir auch besser als so ein altes, also frisches Brot ist auch wieder, aber wenn es älter wird. Genau, viele von uns mögen Fast Food und andere gute Sachen. Das ist auch nicht falsch und das ist nicht schlimm. Aber es geht darum, wenn wir bitten, dass Gott uns unser tägliches Brot gibt, dass wir uns klar machen, alles, was wir zum Leben brauchen, alles, wirklich alles, das ist ein Geschenk von Gott. Und es ist nicht selbstverständlich. Und wir sind in einer Gesellschaft angekommen, wo wir der Meinung sind, die Gesundheit und das Essen und viele andere Dinge, die sind eigentlich selbstverständlich. Das muss ich einfach nur so nehmen und es läuft alles wunderbar. Und wenn es dann mal nicht läuft und wenn schlimme Dinge passieren, dann fallen wir aus allen Wolken. Und hier ist die bewusste Bitte da, für viele Christen auf der Welt ist es eine ganz ehrliche Bitte, gib mir heute was zum Essen. Und wenn wir mal nachdenken über unser Leben, dann haben wir wahrscheinlich auch Dinge, wo wir eigentlich sagen, da brauchen wir Gott. Streit in der Familie, vielleicht im Beruf irgendwelche Probleme, wo es eigentlich kein Weiter mehr gibt, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, wo wir uns irgendwie fühlen, so wie das Volk Israel, das vor dem Meer steht, hinten ist der Pharao und ich komme da nicht weiter. Und das ist die Bitte, unser tägliches Brot, kümmer du dich um die Dinge, wo ich selber keinen Ausweg mehr weiß. Und bei den Israeliten, da ist so formuliert worden, seid ihr stille, der Herr wird für euch streiten. Und eigentlich ist das Vaterunser, diese Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute genau das Gleiche, dass ich sage, ich habe es eigentlich nicht in der Hand, aber ich bitte dich darum, dass du dich darum kümmerst. Also unser tägliches Brot, die Dinge, die heute wichtig sind, morgen wichtig sind, die soll Gott mir schenken. Unser tägliches Brot, vergib uns heute. Und dann die nächste Bitte, die ich rausgreifen will, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Ist eine ganz wichtige Geschichte und man betet es leicht runter und ich finde das Beispiel im Anspiel war genial. Irgendeine Freundin oder ein Freund war blöd zu mir und dann sage ich, jetzt ist der Ofen aus, ich möchte keine Beziehung mehr zu dem. Jetzt ist es vorbei. Oder wie heißt es, Tischtuch ist zerschnitten oder so ein Spruch, jetzt ist endgültig. Und wie schnell sind wir als Menschen da dabei, dass wir sagen, Vergebung, das ist schon wichtig, ich vergebe auch, aber dem nicht oder der nicht. Und hier Gott in dem Anspiel, der erinnert die Beterin dran, da gibt es doch noch was, wo du völlig unversöhnt lebst und wo du nicht bereit bist zu vergeben. Und mir ist es ehrlich gesagt, muss ich sagen, heute erst wieder bewusst worden, dass nach dem Vaterunser nochmal diese Betonung kommt, dass die Vergebung elementar zum Christsein dazugehört. Also für Christen ist es klar, Gott vergibt mir meine Schuld, Jesus geht für mich ans Kreuz und da gehört es dazu, dass ich dann anderen vergebe. Was nicht zum Christsein dazugehört, ist, dass ich perfekt bin. Es ist immer klar, wir werden Sünden begehen, aber wir dürfen sie bekennen und Gott vergibt uns, wenn wir sie ihm ehrlich sagen. Aber was immer zum Christsein dazugehört, ist, dass ich bereit bin zu vergeben. Und jetzt wird es wieder persönlich, so wie bei dem Thema Vater unser im Himmel. So wie es Leute gibt, die schlechte Väter hatten, gibt es natürlich wahrscheinlich auch unter uns Leute, die haben so Schweres erlebt, dass es nicht leicht ist zu vergeben. Ich kann jetzt nur für mein Leben sagen, ich kann die Dinge vergeben. Mir ist noch nicht so was Schlimmes passiert. Wem was ganz Schlimmes passiert ist, der braucht da vielleicht Zeit dazu, um zu vergeben. Da will ich auch nicht drüber urteilen, aber Jesus will, dass wir uns dann von ihm prägen lassen, in diesen Prozess reinkommen, dass wir auch vergeben können. Und die anderen Dinge, die harmloser sind, so wie in meinem Leben, mich haben auch mal Leute schlecht behandelt oder irgendwas, aber da hoffe ich doch, dass, also ich fand es für mich gut, irgendwann einen Schritt zurück zu machen und sagen, so schlimm war das jetzt nicht, ich kann das vergeben. Aber andere haben bestimmt Schlimmeres erlebt als ich. Und dann einfach, dass man es Jesus sagt und sagt, veränder du mich da und heile du mich und bring du mich an den Punkt, dass ich vergeben kann. Also für Jesus absolut zentral. Er setzt es eigentlich voraus. Er sagt, Gott vergib mir, weil wir vergeben. Also ist für Jesus eigentlich, für einen Jünger, Jüngerin klar, dass sie oder dass er Vergebung lebt. Und dann noch der nächste Punkt, auch in dem Anspiel, schön, das war ja genial mit der Bibel, die vor deinem Kopf war, Vanessa, also super. Es gibt ja peinliche Dinge in meinem Leben und die müssen wir gar nicht andere Leute sagen oder was, wir müssen es Gott sagen und wir müssen uns klar machen, dass es Dinge gibt, die uns anfechten, die eine Versuchung für uns sind. Und Jesus will, dass wir von diesen Dingen wegbleiben. Dass wir nicht sagen, wir sind so toll, wir können uns der Versuchung aussetzen. Und die Versuchung heißt, dass uns Dinge von Gott wegbringen. Und die Versuchung, die kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ein Beispiel wäre das Beispiel Geld, Besitz. Es gibt Leute, oder es gibt Christen, für die ist das ein Riesenproblem. Die lassen sich vom Geld gefangen nehmen. Für andere ist das gar kein Problem. Es ist bestimmt ein Problem auch in unserer Zeit, Pornografie, dass da Leute sich davon gefangen nehmen lassen, da süchtig werden davon. Auch andere Süchte, Alkohol ist für manche ein Problem, für andere gar kein Problem. Manche lassen sich durch andere Leute total provozieren und werden dann schuldig. Und da ist jetzt hier die Bitte, führ uns nicht in Versuchung und unser kleiner Teil, den wir beitragen können, ist, dass wir die Versuchung nicht bewusst suchen. Also einfach die ehrliche Bitte, verhindere, dass wir so versucht werden, dass wir von dem Weg wegkommen, den Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Und unser kleiner Beitrag, dass wir nicht noch die Situation oder die Dinge suchen, wo wir dann in Versuchung kommen können. So, und jetzt nach den drei Bitten, die ich rausgegriffen habe, noch der Schluss vom Vater unser. Hier bei Matthäus da hört es plötzlich auf, aber im Lukas, das wisst ihr, wie es aufhört, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und da bildet dann das Vaterunser wieder so eine Klammer letztlich zum Anfang, dass man Gott heiligt, dass man sagt, ich möchte, dass du und dass deine Herrlichkeit im Zentrum stehen und dass dein Reich kommt und dass dein Reich verwirklicht wird.